Ja, dass es überhaupt kirchlichen Datenschutz gibt, ist ein Unfall der Gesetzesgeschichte des Datenschutzrechts.
Hallo, hier ist Michael Kreder und eine neue Ausgabe vom Eule-Podcast. Heute habe ich einen wunderbaren Gast bei mir zugeschaltet, nämlich den Felix Neumann. Hallo Felix.
Hallo Michael, schön, dass ich dabei sein kann.
Leute, die in Social Media unterwegs sind, die wissen wahrscheinlich schon, um was es jetzt heute gehen wird. Wir wollen uns mal jetzt zum Jahreswechsel, Anfang des Jahres wird die Folge ausgestrahlt, über das Thema des Datenschutzes unterhalten. Eine Frage, die brennt mir auf den Nägeln, seit ich dich eingeladen habe, Felix. Du hast einen Blog, artikel91.eu. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Und du bist da so akribisch, genau, sorgfältig und vor allem so regelmäßig in einer Taktung Datenschutzänderungen und Gesetzgebungen hinterher, dass ich mich frage, warum tust du das?
Ja, das Schlimme ist, ich interessiere mich ja eigentlich gar nicht für Datenschutz. Ich interessiere mich für Rechtskultur in der Kirche. Und das hat sich so entwickelt, dass ich in meinem Hauptberuf als Journalist 2018, als die DSGVO wirksam wurde und damit dann auch die neuen kirchlichen Datenschutzgesetze, angefangen habe, darüber zu berichten. Das haben die Leute damals geklickt, wie blöd. Und irgendwann dann halt nicht mehr, weil es ist halt dann doch Datenschutz, was nicht so spannend ist, wenn die erste Panik vorbei ist. Und ich fand dieses Feld so total spannend, weil es ein Feld ist, wo man durch diese Überlagerung durch EU-Recht auch als Kirche gezwungen ist, sehr transparent zu agieren und gerade im Bereich der katholischen Kirche auch Strukturen einzuführen, die eigentlich der katholischen Kirche und ihrem Rechtssystem völlig wesensfremd sind, also eine eigene Verwaltungsgerichtsbarkeit, unabhängige Aufsichten. Und so kam es, dass ich dann dachte, ich habe ja die Domain artikel91.eu mir mal gesichert, dann mache ich da einen Blog drauf. Ursprünglich wollte ich da eigentlich nur die kirchlichen Datenschutzgesetze draufstellen, aber dann habe ich festgestellt, es gibt keine ordentliche Open-Source-Software, um Gesetze schön ins Internet zu stellen, und dann habe ich halt einen Blog gemacht.
Du hast ja artikel91.eu gesichert, weil du dachtest, also das ist eine so heiß begehrte Domain, da werden sich die großen Konzerne drum reißen, oder warum hast du das gemacht?
Weil am Anfang ja sehr große Unsicherheit war. Was gilt denn jetzt eigentlich in den Kirchen? Was ist besonders in kirchlichen Datenschutzgesetzen? Und was da total geholfen hätte, wäre, wenn es einfach mal eine Synopse gibt. Das hier ist der Artikel X in der Datenschutzgrundverordnung, der entspricht Paragraph Y im Datenschutzgesetz der EKD oder im katholischen Datenschutzgesetz. Mhm. Und da dachte ich, ich nehme mir mal die Domain, kann ja nicht so schwer sein. Irgendjemand wird ja schon eine ordentliche Software, die ich einfach so ohne technische Verstand installieren kann, haben, mit dem man Synopsen schön darstellen kann. Und dann hat sich herausgestellt, das hat einfach noch niemand gemacht. Und dann habe ich mir ein WordPress installiert, weil das kann sogar ich.
Aber dann musst du uns noch kurz sagen, warum Artikel 91? Ich glaube, das ist vielen, die jetzt dazu hören, schon recht unbekannt.
Das liegt an der Datenschutzgrundverordnung. Die hat einen Artikel 91 und der betrifft das Datenschutzrecht von Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Der ist eine totale Neuerung. Vor der Datenschutzgrundverordnung war kirchlicher Datenschutz eine völlig obskure deutsche Besonderheit. War ein bisschen Unfall der Gesetzgebung, dass es seit den 70ern in Deutschland kirchliche Datenschutzgesetze gibt. Und dann kam mit der DSGVO die komplette Europäisierung des Datenschutzrechts. Und da haben dann die deutschen Kirchen angeklopft bei der Bundesregierung, gesagt, wenn die DSGVO so kommt, dann ist aber unser schönes System, wo wir alles selber machen, in Gefahr. Und dann hat die deutsche Bundesregierung, damals CDU geführt, in der EU-Gesetzgebung reinlobbyiert, dass es diesen Artikel 91 gibt, der einen Bestandsschutz darstellt für die bestehenden kirchlichen Datenschutzgesetze.
Man merkt, du bist sehr tief drin in dem Thema. Es gibt aber dabei eine Frage, die wir uns jetzt, glaube ich, alle stellen, wenn wir auf die Novelle des EKD-Datenschutzes schauen, die ja jetzt dieses Jahr kam und beschlossen wurde, nämlich darf ich als Pfarrer oder als Ehrenamtlicher in der Kirche endlich WhatsApp benutzen, um mich mit meinen Teams und Gruppen zu organisieren?
Nein, und das ist auch nichts, was das DSGEKD regeln könnte. Es funktioniert ja nicht so, dass man in ein Gesetz reinschreibt, WhatsApp ist okay, sondern man wendet das Gesetz an und stellt fest, ich kann bestimmte Verarbeitungsvorgänge, also das ist so der datenschutzrechtliche Fachbegriff für das, was man mit personenbezogenen Daten macht, bestimmte Datenverarbeitungsvorgänge sind rechtlich abbildbar. Und da haben wir dann bei WhatsApp mehrere Probleme. Und die Probleme bestehen nicht im kirchlichen Datenschutzrecht, die bestehen also speziell. Die bestehen allgemein mit dem Datenschutzrecht. WhatsApp hat zum Beispiel das Problem, dass man das kaum sinnvoll benutzen kann, ohne dass man sein komplettes Adressbuch an Meta schickt. WhatsApp hatte bis vor kurzem noch das Problem, dass es Daten in die USA schickt. Das Problem ist mittlerweile rechtlich gelöst. Das große Problem, das wir nicht gelöst kriegen, ist, dass wir eigentlich gar nicht so genau wissen, wie die Metadaten verarbeitet werden. Also wer kommuniziert mit wem, wie wird das ausgewertet? Das wissen wir schlicht nicht. Und das ist das zentrale Problem mit WhatsApp. Und das ist ein Problem, das genauso in der DSGVO besteht. Also es kann niemand in der evangelischen Kirche oder der katholischen Kirche hergehen und sagen, WhatsApp ist jetzt plötzlich rechtskonform betreibbar. Der große Unterschied zwischen dem kirchlichen Datenschutz und dem weltlichen Datenschutz ist nicht die Rechtslage, sondern dass man sich in der Kirche dummerweise ans eigene Recht hält. Die Bewertung wäre ohne kirchliches Datenschutzrecht exakt genauso. Und es funktioniert nur, dass alle WhatsApp benutzen, weil die irische Datenschutzaufsicht, die zuständig ist, weil Meta den Europasitz in Irland hat, da nicht nachkommt und weil es ein Vollzugsdefizit gibt von den Aufsichten. Also die Aufsichten haben viel zu tun, um jeden einzelnen kleinen Einzelhändler, der WhatsApp in Deutschland benutzt, anzugehen.
Das ist sehr interessant, weil kirchliches Datenschutzrecht, das klingt dann natürlich erstmal so nach kirchlichem Arbeitsrecht und sonst wieder klingen irgendwie dann so schon mal die Glocken irgendwo im Hinterkopf. Und man denkt sich, okay, da gibt es so irgendwie Privilegien, ja, die können sich jetzt wieder irgendwie was Eigenes regeln, aber du hast jetzt festgestellt, dieses WhatsApp-Problem ist einfach ein ganz allgemein weltliches. Das heißt, mein Schwimmverein, der dürfte jetzt eigentlich auch gar nicht so exzessiv WhatsApp benutzen, wie er es tut.
Genau, der hat genau die gleichen Probleme. Nur schaut da halt niemand drauf. Die Kirchen sind ja dennoch, obwohl Kirche der Freiheit und so, auch die evangelische Kirche, total hierarchisch organisiert. Da gibt es immer eine kirchliche Aufsicht, die drüber schaut. Sei es spezifisch die Datenschutzaufsicht, die hat natürlich auch in den Kirchen enorm viel zu tun und kommt nicht dazu, euch allen auf die Finger zu klopfen, wenn ihr mit Konfis WhatsAppt. Sei es, dass ihr in Strukturen eingebunden seid, sei es landeskirchliche, sei es diözesane Strukturen, wo man dann auch einfach über Dienstanweisungen sagen kann, folgende Softwareprodukte dürft ihr benutzen oder nicht. Das ist dann auch erstmal keine datenschutzrechtliche Sache. Das ist eine Abwägung auf in der Regel landeskirchlicher oder diözesaner Ebene, dass man sagt, dieses Risiko sind wir bereit zu tragen oder nicht. Weil was ich jetzt vorgetragen habe zum Thema, ist WhatsApp eigentlich erlaubt? Das ist herrschende Meinung unter DatenschützerInnen, aber das ist noch nicht so komplett rechtssicher absolut durchgeurteilt. Es könnte sein, dass irgendwann der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, dann letzten Endes über Datenschutzfragen entscheidet. Zum Schluss kommt, ah, alles gar nicht so schlimm mit WhatsApp, ist ja alles total in Ordnung. Ist unwahrscheinlich, könnte aber passieren. Momentan ist es eine reine Risikoabwägung und Bewertung der bekannten Fakten, was WhatsApp so tut, das dazu führt, dass man in der Kirche da sehr restriktiv damit ist.
Also man merkt schon, das hat ja ganz viel mit einer neuen digitalen Lebenswelt zu tun, in der man sich bewegt, wenn man als Pfarrerin, Pfarrer, Priester etc. arbeitet innerhalb der Kirchen. Jetzt gab es eben diese Novelle, da habe ich schon mitbekommen, es ging vor allem auch um solche Kommunikationswege in der neuen EKD-Datenschutzverordnung. Warum war diese Novelle denn überhaupt notwendig?
Die war erstmal notwendig, weil in DSGEKD drinsteht, dieses Gesetz wird innerhalb von 5 Jahren evaluiert. Und das hat man dann gemacht. Das hat man sehr gründlich gemacht mit einem Prozess, der war breit angelegt, wenn auch nicht sonderlich transparent. Also da waren die Landeskirchenämter beteiligt, da hat man dann relevante Stakeholder innerhalb der Kirche irgendwie mit einbezogen, also die Mitarbeitenden Vertretungen oder auch die Datenschutzaufsichten. Die waren da in diesem Prozess beteiligt. Nötig war die Evaluierung nicht nur aus so Good Governance Gründen, also dass man sagt, wir machen da ein sehr großes Gesetz, jetzt überprüfen wir das auch innerhalb von 5 Jahren, sondern auch deshalb, weil das eine sehr neue gesetzliche Materie ist in diesem Umfang für die Kirchen und deshalb in den 5 Jahren seit 2018, 6 mittlerweile, einfach viel passiert ist, wo man auch gemerkt hat, das, was der DSGEKD-Gesetzgeber da sich ausgedacht hat, das ist in manchen Aspekten einfach nicht praktikabel. Es gibt ja parallel, also die katholische Kirche hat natürlich auch ein eigenes und da sieht man ganz unterschiedliche Gesetzgebungsstrategien. Das katholische KDG ist eigentlich ein relativ zweckmäßiger Copy-and-Paste-Job. Da hat man zusammengekopiert und pastet aus der Datenschutzgrundverordnung, aus dem Bundesdatenschutzgesetz und ein bisschen aus der Vorgängernorm. Das DSGEKD ist ein viel eleganterer Bau. Da war der Gesetzgeber viel ambitionierter und hat es viel eigenständiger formuliert. Also das liest sich auch viel schöner. Das ist kein Copy-and-Paste-Job. Hat allerdings den Nachteil, dass da der Gesetzgeber einige Dinge sehr frei gemacht hat, wo sich dann rausgestellt hat, das ist in Wirklichkeit gar nicht so praktikabel. Da fehlt was, da haben wir uns vielleicht doch zu weit von der DSGVO entfernt oder da haben wir Begriffe reingebracht, wo eigentlich niemand weiß, was soll das bedeuten.
Muss man nicht auch sagen, dass die DSGVO überhaupt erst nach der EKD-Gesetzgebung kam? Also konnte man die überhaupt schon berücksichtigen?
Ja, konnte man. Also das funktioniert es so, das DSGEKD gibt es schon länger. Also auch vor der DSGVO gab es schon ein DSGEKD. Das hat sich damals angelehnt ans Bundesdatenschutzgesetz und war so nur ganz indirekt von Europarecht beeinflusst. Also vor der DSGVO gab es die europäische Datenschutzrichtlinie. Europäische Gesetzgebung funktioniert ja so, du hast entweder Verordnungen, die gelten direkt, die sind unmittelbar anwendbare Gesetze, oder du hast Richtlinien. Richtlinien sind Rahmen, innerhalb derer sich die nationalen Gesetzgeber bewegen müssen. Also das BDSG, das alte Bundesdatenschutzgesetz, das hat die Datenschutzrichtlinie umgesetzt und daraus hat dann das DSGEKD so das eine oder andere gezogen. Zeitlich sieht es dann so aus, dass die DSGVO grob in den 10er Jahren entstanden ist. Die ist dann in Kraft getreten 2016 und wirksam geworden 2018. Also in Kraft getreten heißt, die ist im EU-Amtsblatt veröffentlicht und dann steht drin, das gilt jetzt, aber wir schalten es erst scharf zum Ende Mai 2018.
Genau, immer
Und
in 2 Jahren, ne, meistens.
also manchmal ist es auch komplizierter, die KI-Verordnung momentan, da weiß niemand so genau, wann was wo gilt, weil es so viele verschiedene Fristen gibt. DSGVO war total einfach, 2 Jahre später gilt's. Und da konnte sich der kirchliche Gesetzgeber dann darauf vorbereiten, einmal weil er den Gesetzgebungsprozess betrachtet hat und dann eben, weil sobald das Ding im Amtsblatt stand oder sobald es abgestimmt wurde, war klar, jetzt müssen wir uns daran anlehnen. Hat also auf jeden Fall so Worst Case über 2 Jahre Zeit gehabt, um sich dem anzupassen. Und dann konnte am Tag vor Inkrafttreten, am Tag vor wirksam werden der DSGVO, traten dann die kirchlichen Datenschutzgesetze neu in Kraft mit diesen Reformen.
Ich glaube, wir müssen dann jetzt mal ein bisschen konkreter werden. Kannst du mal so anhand von einem Punkt einer konkreten Änderung bewerten, ob jetzt diese Novelle der EKD so ein Fortschritt ist in Sachen Datenschutz oder ob man da eher so auf der Stelle tritt?
Ist ein deutlicher Fortschritt, weil sie sich in weiten Teilen näher an die DSGVO ranbewegt. Ein großes Ärgernis beim alten DSGEKD, also der Vorgängerversion, war, dass das sehr, ja, verantwortlichenfreundlich ist. Also Verantwortliche, das ist der Fachbegriff für die, die die Daten verarbeiten. Also wenn du Pfarrer bist, dann bist du der Verantwortliche in einer Pfarrei für die Datenverarbeitung. Du musst das Gesetz einhalten. Und da hat das alte DSGEKD sehr viele Entscheidungen getroffen, die dich besser gestellt haben, als wenn du unter der DSGVO arbeiten würdest. Zum Beispiel hattest du längere Fristen, um Auskunftsanfragen zu beantworten. Du musst nicht sofort, wenn du Daten verarbeitest, die Person, deren Daten du verarbeitest, darüber informieren, sondern kannst es erst machen, wenn die aktiv danach fragt. Außerdem stand im Gesetz nur ein Recht auf Auskunft und nicht wie in der DSGVO ausdrücklich auch, dass du ein Recht auf Kopie deiner Unterlagen hast. Und gerade dieses Recht auf Kopie war auch immer wieder ein Streitpunkt. Müssen eigentlich evangelische kirchliche Stellen Kopien von Unterlagen rausrücken, wenn du das willst? Oder müssen die dir nur sagen, was da drin steht? Und in all diesen Punkten ist das neue DSGEKD jetzt viel näher an der DSGVO. Die Fristen wurden angenähert. Es gibt ein Recht auf Kopie. Du musst sofort, wenn du Daten verarbeitest, Informationen dazu zur Verfügung stellen. Und das, finde ich, ist für die betroffene Person, also die Person, deren Daten verarbeitet werden, schon ein großer Fortschritt. Nachteil ist das neue Recht für alle die, die das umsetzen müssen.
Also es ist jetzt dann so, ich bin jetzt halt Peter Müller aus ABC-Dorf und will einfach wissen, was für Daten hat jetzt die Kirchengemeinde über mich. Und dann kann ich da eine E-Mail hinschreiben und sagen, bitte sag mir mal, was ihr alles so über mich wisst. Und dann muss im Pfarramtssekretariat ausgedruckt werden, halt, was man auch immer in der Mitgliedskartei hat in der digitalen und das dieser Person sehr zeitnah zustellen.
Genau.
Und davor war das nicht so. Also
Da
ich.
war das auch so. Da hatte das Pfarramt aber länger Zeit dafür. Und der große Streitpunkt war, reicht es zu sagen, ja, wir haben hier einen Schriftverkehr und in dem Schriftverkehr, der dich betrifft, da stehen folgende Daten über dich drin. Hast du dann das Recht, eine Kopie von dem Brief zu bekommen? Altes Recht steht nicht explizit drin. Neues Recht steht explizit drin.
Und jetzt klingt es aber für mich doch so, als hätten die Kirchen eine Möglichkeit genutzt, sich halt doch etwas privilegierter zu stellen gegenüber den Anforderungen, die man an weltliche Behörden oder Vereine hätte.
Ja, und das ist ein Problem. In diesem Artikel 91 werden Bedingungen aufgestellt, wann Kirchen und Religionsgemeinschaften eigenes Datenschutzrecht anwenden können. Und eine Bedingung ist der Einklang mit dem Schutzniveau der DSGVO. Und Einklang ist natürlich ein total schillernder Begriff. Da gibt es noch keine Urteile dazu, was das genau bedeutet. Und in der Literatur findet man da alles von, das muss absolut genauso sein wie in der DSGVO. Im Prinzip darfst du nur kreativ bei den Formulierungen sein, aber es muss das Gleiche bedeuten. Bis hin zu, es darf strenger sein, aber nicht weniger streng als die DSGVO. Oder, das ist die Position, die ich vertrete, es muss den Wertungen der DSGVO immer entsprechen, außer wenn es einen Grund gibt, der im kirchlichen Selbstverständnis liegt, dass man davon abweicht. Schönes Beispiel dafür ist, normalerweise gilt im Datenschutz ja der Grundsatz, jede Verarbeitung hat ein Löschdatum. Also du musst immer, wenn du Daten irgendwo hast, dir überlegen, wie lange brauche ich die? Das ist bei manchen Sachen total naheliegend. Wenn du ein Unternehmen bist und steuerliche Daten hast, Rechnungsdaten, dann steht im entsprechenden Gesetz drin, wie lange du die aufbewahren musst. Und danach musst du sie löschen. Es gibt eigentlich im Datenschutzrecht kein für immer Speichern. Das gibt's für Ausnahmen mit Archiven, aber grundsätzlich gibt's das nicht. Und da wäre so eine Abweichung, die aus meiner Sicht auf jeden Fall zulässig ist im kirchlichen Datenschutzrecht, wenn man im kirchlichen Recht festlegt, dass Taufbücher nie gelöscht werden und auch nie so geändert werden, dass man nicht den ursprünglichen Taufeintrag mehr rekonstruieren kann. Aus dem einfachen Grund, dass wir einen theologischen Grund dafür haben, dass wir auf jeden Fall wissen müssen, ob eine Person getauft ist und wann.
Was wurde denn vielleicht auch anders beschlossen, als du das jetzt anfänglich erwartet hättest?
Also ich muss sagen, ich war jetzt keine Überraschung dran in Bezug auf das, was dringend zu ändern war. Es gab so ein paar Punkte, da war allen klar, da funktioniert das alte DSGEKD nicht. Zum Beispiel die Frage, wann ist eigentlich eine Interessensabwägung zulässig, um eine Datenverarbeitung zu begründen? Datenschutzrecht funktioniert ja so. Es ist erstmal komplett verboten, personenbezogene Daten zu verarbeiten, außer du findest eine Rechtsgrundlage, die dir das erlaubt. Und da steht dann im Datenschutzrecht so ein Katalog von erlaubten Rechtsgrundlagen. Manche kennen wir alle, wie die Einwilligung zum Beispiel. Aber da steht dann auch zum Beispiel drin, ein Gesetz erlaubt es oder es gibt eine gesetzliche Pflicht oder lebenswichtige Interessen. Und das Spannendste sind die berechtigten Interessen. Da mache ich quasi so eine Waage auf. Auf die eine Seite lege ich die Argumente, die dafür sprechen, dass ich Daten verarbeiten muss. Auf die andere Seite lege ich die, die dafür sprechen, dass ich die nicht verarbeite. Und das war im alten DSGE-KD kaputt. Weil normalerweise darf ich meine eigenen Interessen reinwerfen. Das durfte ich nach altem DSGE-KD nicht. Das heißt, ich konnte zum Beispiel als diakonisches Werk keine Marketingmaßnahme auf berechtigtes Interesse stützen, weil ich nicht sage, naja, ich schicke euch ja nur den Spendenbrief. Das ist für mich total wichtig, weil sonst bricht die Arbeit zusammen, wenn ich keine Spenden kriege. Und ich verwende deine Daten nur mit dem einen Brief, den du zu Weihnachten und zu Ostern bekommst. Und gut ist, da wäre die Abwägung ganz klar, Marketingmaßnahme zulässig. Aber weil ich nach altem Recht meine eigenen Interessen nicht einbringen durfte, war diese Rechtsgrundlage, die eigentlich den kompletten Datenverkehr am Laufen hält, unbrauchbar. Und das war total nachvollziehbar, dass das korrigiert wurde. Total nachvollziehbar war auch, dass man die maximalen Bußgelder hochgesetzt hat. Da hat sich die Kirche extrem privilegiert. Die waren vorher bei 500.000 Euro maximal. In der DSGVO sind die gedeckelt auf 4 oder 6%, je nach Fall, vom weltweiten Konzernumsatz. Und auch im karitativen und im diakonischen Bereich gibt es ja Milliardenkonzerne. Die lachen, wenn sie ein Bußgeld von 500.000 Euro bekommen, weil sie genau wissen, wenn sie in staatlich oder im Krankenhaus im privaten Bereich wären, dann wären der Deckel halt im Millionenbereich. Das war alles total ja, absehbar, dass das geändert wird. Insofern sehr gelungene Reform. Was mich persönlich sehr gefreut hat, war, dass neben dieser einen Bewegung, nämlich stärker ran an die DSGVO, auch die andere Bewegung noch mal stärker betonen, was sind eigentlich spezifisch kirchliche Dinge, die wir regeln wollen. Da war das DSGE-KD schon immer sehr stark. Da gab es schon immer also was heißt schon immer, es gab nach einer kleinen Reform zum Beispiel einen eigenen Paragraphen, der die Aufarbeitung, also die Nutzung von Daten zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt ermöglicht hat. Oder das andere Beispiel, es gab schon immer einen Paragraphen, der geregelt hat, wie Streaming funktioniert. Das musste man sich in der DSGVO selber erarbeiten, ob Streaming von Gottesdiensten zulässig ist. Und da hat jetzt das neue DSGE-KD nochmal nachgearbeitet und zusätzlich beispielsweise die Möglichkeit geschaffen oder explizit geregelt, dass Daten für Mitgliederkommunikation verwendet werden. Das finde ich ist total hilfreich, weil man einfach ins Gesetz schauen kann und sehen kann, ich kann mit meinen Mitgliedern kommunizieren, steht doch da im Gesetz.
Jetzt haben wir sehr viel über die EKD-Novelle geredet. Es gibt ja auch immer wieder Neuerungen über das, was bei unseren katholischen Geschwistern so passiert. Jetzt gab es eine KI-Verordnung im Vatikan zum Beispiel. Da möchte ich jetzt gar nicht so in die Details gehen. Das heben wir uns vielleicht mal noch für nächstes Jahr auf, wenn da noch mal ein bisschen mehr auch passiert. Aber gibt es eigentlich denn auch bei den Katholiken gerade sowas wie eine Datenschutznovelle?
Ja, die sind aber noch nicht so weit, was ein bisschen peinlich ist, denn im KDG, also dem Gesetz über den kirchlichen Datenschutz, da stand drin, dieses Gesetz wird innerhalb von 3 Jahren novelliert. Und kann man ja abzählen, 2018 plus 3 ist nicht 2024. Da liegt momentan ein erster Entwurf für die Novelle vor. Das Schöne ist, dass da auch ein etwas breiteres Beteiligungsverfahren gemacht wird und dass der Entwurf im Vorfeld von der Deutschen Bischofskonferenz selber veröffentlicht wurde. Das ist auch so ein bisschen kurios, weil die konfessionellen Klischees sind im Datenschutz nicht so ganz anwendbar. Man weiß viel mehr über katholischen Datenschutz als über evangelischen, weil die katholischen Institutionen teilweise aus systemischen, teilweise aus zufälligen Gründen deutlich transparenter arbeiten als die evangelischen im Bereich Datenschutz. Also zufällig ist,
Wahnsinnig zufällig, ja.
zufällig oder eher nicht geplant ist, dass jetzt dieser Entwurf aktiv von der DBK online gestellt wurde.
Deutsche
Das ist,
Bischofskonferenz.
ja, das ist nirgends festgeschrieben, das müssen die nicht. Katholische Gesetzgebung ist notorisch intransparent. Ganz anders als evangelische, wo man in Synodenpapieren vorab lesen kann, was wird beantragt. Gut, das ist auch nicht so transparent, wie es sein könnte, aber da fallen Gesetze nicht vom Himmel in der evangelischen Kirche. Im katholischen Bereich ist es literally so, Gesetze fallen vom Himmel. Das ist so einer meiner Lieblingsstellen im katholischen Kirchenrecht. Wenn man danach guckt, wie funktioniert katholische Gesetzgebung, dann ist kein Gesetzgebungsprozess definiert, sondern im kirchlichen Gesetzbuch steht drin, ich zitiere mal grob aus dem Kopf, ein Gesetz tritt ins Dasein, indem es promulgiert wird. Also das Gesetz ist nicht und dann wird es plötzlich promulgiert, also amtlich veröffentlicht und tada, wir haben ein Gesetz. Das ist alles, was im kirchlichen Gesetzbuch, dem Codex Iuris Canonici, zum Gesetzgebungsprozess drin steht. Und so handhaben das kirchliche Gesetzgeber, katholische Gesetzgeber sehr, sehr häufig. Da schlägt man dann das Amtsblatt auf und dann kommt ein Gesetz und vorher wussten nur Eingeweihte. Das ist also eine ungeplante Transparenz oder Transparenz, mit der man nicht rechnen durfte, dass dieser Entwurf online gestellt wurde. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, es liegt auch daran, dass es Artikel 91 EU gibt, weil denen klar ist, wenn das an alle Bistümer geht, irgendjemand wird es mir vorher schon zustecken und bevor ich es leake, packen die es selber auf die Webseite. Der evangelische Gesetzgeber hat es nicht gemacht. Da habe ich dann halt erst den Entwurf geleakt und dann den Synodenantrag, der eigentlich eine Sperrfrist hatte, geleakt. Ich finde, da hätte die evangelische Kirche auch ein bisschen mehr transparent sein können und es selber machen. Ich verstehe es nicht, warum die EKD-Synode eine Sperrfrist von allen Anträgen festlegt bis zum Aufruf auf der Synode. Also finde ich völlig widersinnig, dass man da nicht eine Diskussion von Gesetzen in der Fachöffentlichkeit ermöglicht. Also das so als Nebenbemerkung zu evangelischer Gesetzgebung. Wir waren ja bei der katholischen, was da ja so die nicht erwartbaren Dinge sind. Das andere ist, wir haben plötzlich eine katholische Verwaltungsgerichtsbarkeit, die speziell für Datenschutz zuständig ist. Also Verwaltungsgerichtsbarkeit gibt es ja eigentlich in der katholischen Kirche nur sehr rudimentär. Da haben wir jetzt ein Gericht eingerichtet, das dafür zuständig ist. Und eigentlich steht in der kirchlichen Datenschutzgerichtsordnung nichts drin, dass Entscheidungen des Gerichts veröffentlicht werden müssen. Da steht nicht mal drin, dass sie veröffentlicht werden dürfen. Nur hat man dieses Gericht jetzt dummerweise mit SpezialistInnen aus dem weltlichen juristischen Bereich besetzt. Ist dann halt ein schönes Ehrenamt. Du bist so Verwaltungsgerichtspräsident, katholischer, und dann wirst du gefragt, willst du nicht auch kirchlicher Datenschutzrichter werden? Und dann sagen die ja. Was machen die? Die sind alle keine KirchenrechtlerInnen. Die wenden nicht das, die sagen, na ja, da steht ja was von EU in der Präambel von unserem Gesetz, dann müssen wir ja wohl, wenn was nicht geregelt ist, auf staatliches Recht zurückgreifen. Dann sagen die, wir wenden einfach die Verwaltungsgerichtsverfahrensordnung bei allem an, was in unserer eigenen rudimentären Gerichtsordnung nicht geregelt ist. Und da steht halt drin, wir veröffentlichen die Entscheidung. Und plötzlich veröffentlichen die alle Gerichtsentscheidungen oder viele die relevanten Gerichtsentscheidungen des Datenschutzgerichts. Und ansonsten weiß man gar nicht, was katholische Gerichte entscheiden. Das ist auch so eine unerwartete Transparenzoffensive, die der Datenschutz mit sich gebracht hat. Und man versteht über den katholischen Datenschutz viel mehr, weil aus irgendwelchen Gründen es viel, viel weniger evangelische Urteile gibt, obwohl es viel mehr evangelische Verwaltungsgerichte gibt.
Und für dich natürlich auch unendlicher Fundus für deinen Blog und die Beiträge, die du so wöchentlich lieferst. Arbeiten da EKD und katholische Kirche beim Datenschutz in irgendeiner Weise zusammen oder ist es wieder so ein Fall, wo man eher so maximal übereinander redet, anstatt miteinander?
Also immerhin redet man miteinander. In beiden Novellierungsprozessen war jeweils eine Vertretung der jeweils anderen Konfession in der Arbeitsgruppe vertreten. Das sieht man dann auch, dass sich das annähert. Also die EKD ist vorangegangen mit der Streaming-Norm und mit der Aufarbeitungsnorm. Das taucht jetzt beides auch in einer Form Entwurf fürs neue KDG auf, das völlig klar ist, die haben sich vom DSGEKD inspirieren lassen. Und jetzt im neu beschlossenen DSGEKD findet man ausdrücklich Regelungen zum Archivrecht, die auf katholischer Seite erfunden wurden. Das berühmte Archivieren als Löschsurrogat. Ich habe ja vorhin schon gesagt, alles hat seine Zeit, alles muss irgendwann gelöscht werden. Und das katholische Archivrecht hatte diese innovative Idee, wir gehen den datenschutzrechtlichen Problemen aus dem Weg, indem wir per Gesetz definieren, dass eine ordnungsgemäße Archivierung datenschutzrechtlich als Löschung zählt. Das heißt, man muss gar nicht argumentieren, darf jedes eigentlich ins Archiv gehen, sondern man macht eine explizite gesetzliche Regelung. eben archivieren als Löschsurrogat. Und genau diese Formulierung, die wir aus der katholischen Archivordnung kennen, hat jetzt das neue DSGEKD aufgegriffen. Also ich bin da schon ganz optimistisch, dass sich diese beiden Gesetzeswerke gegenseitig befruchten. Wenn auch nicht genug. Es fehlen absolut Möglichkeiten oder Regelungen für die ökumenische Zusammenarbeit. Also welches Recht gilt in ökumenisch getragenen Einrichtungen? Wie gestalten wir ökumenische Zusammenarbeit zwischen Trägern, die unterschiedlichen, die zwei kirchlichen Datenschutzgesetzen unterliegen? Also das sind evangelischen und katholischen Partner. Was bedeutet das datenschutzrechtlich in der Zusammenarbeit? Und das ist aus meiner Sicht das ganz große Versäumnis dieser gegenseitigen Mitarbeit, dass man die entsprechenden Kooperationsmöglichkeiten nicht ökumenefest gemacht hat. Das ist ein ganz großes Rätsel des kirchlichen Datenschutzes, übrigens auch des weltlichen, wie solche sogenannten gemeinsamen Verantwortlichkeiten über Gesetzesgrenzen hinweg, wie die eigentlich funktionieren sollen.
Warum braucht es eigentlich überhaupt diesen besonderen kirchlichen Datenschutz? Also wenn wir jetzt mal davon absehen, dass jetzt eben die EU diese Möglichkeit eröffnet mit Artikel 91, wie wir anfangs gelernt haben, muss man sich doch einfach auch mal ökonomisch bei schwindenden Ressourcen und auch jetzt, wenn wir so ökumenische Zusammenarbeit, also so eine unfassbare Erhöhung der Komplexität in der Zusammenarbeit mit dritten Partnern fragen. Warum kirchlicher Datenschutz? Warum nicht einfach hinschreiben, DSGVO gilt? Punkt.
Ja, dass es überhaupt kirchlichen Datenschutz gibt, ist ein Unfall der Gesetzesgeschichte des Datenschutzrechts. Wenn man in die Welt schaut, dann wird man feststellen, kirchlicher Datenschutz ist eigentlich ein rein deutsches Phänomen. Mittlerweile mit der DSGVO haben noch eine Handvoll andere Religionsgemeinschaften in Mitgliedstaaten, meistens katholische Kirche, nur in Polen auch noch evangelische Kirchen, außer in Deutschland, eigenes Datenschutzrecht angewendet. Vor der DSGVO ist da niemand auf die Idee gekommen. Die Religionsfreiheit in den Niederlanden, in Frankreich ist nicht dadurch beeinträchtigt, dass es dort kein eigenes kirchliches Datenschutzrecht gibt. Die kommen prima damit aus, mit der Anwendung der DSGVO. Dass das in Deutschland gibt, ist ein totaler Unfall und liegt daran, dass im alten Bundesdatenschutzgesetz Regelungen getroffen werden, dass dieses Bundesdatenschutzgesetz gilt einerseits für öffentliche Stellen des Bundes, für die des Landes waren die Landesdatenschutzgesetze zuständig und für nicht öffentliche Stellen. Und dann sind die Kirchen da reingekommen und haben sich das angeguckt und festgestellt, naja, wir sind ja keine öffentliche Stelle des Bundes und wir sind auch keine öffentliche Stelle der Länder, wir sind eine öffentliche Stelle eigener Art. Also erste Rubrik gilt nicht für uns. Und dann haben sie sich geguckt, naja, sind wir eine nicht öffentliche Stelle? Naja, wir haben den schönen Körperschaftsstatus. Wir sind ja wohl keine nicht öffentliche Stelle, wie ein schnöder Bäcker nebenan. Gilt auch nicht für uns. Und anstatt zum Bundesgesetzgeber zu sagen, hör mal, Bundesgesetzgeber, du hast da eine Lücke im Gesetz, hat man die etwas absurde Theorie des beredten Schweigens erfunden. Ich behaupte einfach erfunden. Beredtes Schweigen impliziert ja, dass der Bundesgesetzgeber explizit dazu geschwiegen hat, wie die Kirchen im Datenschutzrecht einzuordnen sind und damit bewusst die Lücke gelassen hat für kirchliches Datenschutzrecht. Ich halte es für einen reinen Gesetzgebungsfehler. Aber das ist egal, was ich dazu denke. Entwickelt hat sich das so, dass dann die Kirchen festgestellt haben, ja, da ist die Lücke, die füllen wir mal. Und die mussten die Kirchen damals füllen wegen den Meldedaten. Wir können ja unser kirchliches Mitgliederwesen als Großkirchen nicht ohne die Meldedaten gestalten. Und deswegen brauchen wir die von den staatlichen Stellen. Jetzt steht aber im Bundesmeldegesetz dummerweise drin, nicht nur die staatlichen Stellen dürfen sie an kirchliche Stellen weitergeben, sondern die dürfen sie nur dann weitergeben, wenn ein angemessenes Datenschutzniveau gewahrt ist. Und weil das Bundesdatenschutzgesetz nicht für die Kirchen galt, mussten dann die Kirchen eigenes Datenschutzrecht machen, um dieses angemessene Datenschutzniveau zu schaffen. Also wenn man sich Historisches anschaut, die allerersten kirchlichen Datenschutzregelungen heißen nicht Datenschutzregelungen, sondern Meldedatenregelungen oder ähnlich. Und so hat sich das dann entwickelt. Wir haben uns da eingerichtet. Wenn man einmal Selbstverwaltung betreibt, dann gibt man die nicht mehr her. Und am Ende mit der DSGVO wäre es eigentlich nicht mehr nötig gewesen, weil die war so konstruiert, dass sie für alle gilt, diese Unterscheidung öffentliche, nicht öffentliche Stellen. Die gab es nur im deutschen Bundesdatenschutzgesetz, nicht in der DSGVO. Wäre eigentlich unnötig gewesen, hätte man sagen können, leichtes Gepäck, prima, europäischer Gesetzgeber macht es für uns, passt schon. Stattdessen hat man sich den Artikel 91 reinlobbyiert und macht weiterhin die schöne Selbstverwaltung.
Aber warum möchte man das denn so unbedingt machen? Also, weil ich kann jetzt irgendwie nicht so glauben, dass es jetzt nur Machtwille ist, weil es irgendwie sich so schön anfühlt, selbst Gesetze zu erlassen. Hat man das Gefühl, dass man da als Kirche an irgendeiner Stelle was besser machen kann als der Staat?
Naja, alle verwalten sich gerne selber. Das ist ja schon praktisch, wenn man die Konditionen festlegt, unter denen man zum Beispiel beaufsichtigt wird. Und wenn man sich anschaut, da ist der evangelische Gesetzgebungsprozess deutlich transparenter als der katholische, weil wir die Synodenanträge lesen können. Die Begründung sind jetzt schon sehr explizit dahin, dass man sagt, es ist ja total praktisch, dass wir im Wesentlichen eine Aufsichtsbehörde haben, eine evangelische Aufsichtsbehörde und damit eine Rechtsansicht, die in der ganzen EKD größtenteils, es gibt noch eine für zwei östliche Landeskirchen und zwei diakonische Werke, aber viel weniger als die 16 bzw. 18, Bayern hat ja zwei und Bundesdatenschutz, egal. Auf jeden Fall viel einfacher, wenn man nur die eine Behörde drüber hat, als die jeweils staatliche im unterschiedlichen Land drüber. Das wird sehr offensiv vertreten, ist für uns praktisch. Tatsächlich war die Frage, warum überhaupt kirchlicher Datenschutz, konnten die Kirchen selber lange nicht beantworten. Die Bischofskonferenz hat auf ihrer Webseite seit 2018 eine FAQ-Liste. Da ist auch die erste Frage, warum eigentlich? Und die lustige Sache ist, die beantworten die Frage nach dem Warum gar nicht, sondern nur die nach der Rechtsgrundlage. Warum haben wir ein Rechtssystem, das uns das erlaubt? Aber sie sagen nicht, warum die diese Selbstverwaltungsspielräume nutzen. Früher war klar, das geht, wir brauchen das, weil sonst gilt für uns kein Datenschutzrecht und wir wollen die Meldedaten. Nach der DSGVO musste man sich einen neuen Grund ausdenken. Und das hat erstaunlich lang gedauert, bis die Kirchen sich da überlegt haben, warum wollen die das wirklich? Klar geäußert hat sich da bisher nur der EKD-Synodenantrag, der jetzt abgestimmt wurde und die Novelle gemacht hat. Und da war also als Grund drin einmal die Sache mit einer einheitlichen Aufsicht, ist total praktisch, aber dann auch, wir regeln damit kirchliche Spezifika und wir stellen damit sicher, dass Datenschutzrecht mit dem Rest des kirchlichen Rechts interagiert. Explizit wurde da die Aufarbeitungsgesetzgebung genannt, für die das nützlich sei. Da muss man sagen, da hat leider die Kirche ein bisschen einen Punkt, weil der staatliche Gesetzgeber ja notorisch die Aufarbeitung und die Aufarbeitungsgesetzgebung verschläft. Also es gibt kein Gesetz staatliches Gesetz zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in Organisationen. Das haben die Kirchen alles selber gemacht. Und jetzt nutzen Sie das als Hebel, um zu sagen, naja, wenn wir kein eigenes Datenschutzrecht haben, haben wir auch nicht die Möglichkeit, unser Datenschutzrecht so aufzustellen, dass institutionelle Aufarbeitung möglich ist.
Inwiefern braucht es dafür eine Anpassung des Datenschutzes?
Das ist die Frage, ob es die tatsächlich braucht. Die Kirchen sagen zur Sicherheit, ja, das braucht's. Die wollen ja auf Aktenbestände zugreifen, die nicht dafür gemacht sind, dass damit Aufarbeitung betrieben wird. Also im Wesentlichen wollen die Personalakten sichten. Datenschutzrechtlich gilt immer eine Zweckbindung. Du machst Datenkonvolut für einen bestimmten Zweck. Ich frage dich nach deiner E-Mail-Adresse, damit ich dich in meinen Newsletter eintragen darf. Dann darf ich genau das mit dieser E-Mail-Adresse machen und ich darf die nicht nutzen, um die irgendwohin zu verkaufen. Genauso ist es mit Personalakten. Ich führe eine Personalakte, um dieses Beschäftigungsverhältnis abzuwickeln. Aber nicht, damit da irgendwelche Forschungszwecke mit erfüllt werden. Das heißt, ich brauche eine Rechtsgrundlage. Warum darf ich diese Personalakten nutzen für eine institutionelle Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt? Und das macht die evangelische Kirche so, die katholische auch, dass sie eigene Gesetze macht. In der evangelischen Kirche im Wesentlichen im DSGEKD, im katholischen Bereich durch Spezialgesetze, in denen drin steht, dass Personalakten unter Bedingungen XYZ ohne Einwilligung der Person, zu der die Personalakte gehört, für Aufarbeitungsprozesse verwendet werden dürfen. Das ist im staatlichen Bereich ein Riesenproblem. Wir hatten ganz aktuellen Fall, das war, glaube ich, ein Sportverband, der eine Aufarbeitungskommission eingerichtet hatte. Einfach so, ohne dass der das in die Satzung geschrieben hat. Und Leute, die von dieser Vorgang betroffen waren, haben geklagt und es gab keine Rechtsgrundlage, um diese Aufarbeitungskommission einzurichten. In dem Fall wäre es relativ einfach gewesen. Das Gericht hat gesagt, da bräuchte es eigentlich eine Satzungsregelung, also kein Gesetz, das es ermöglicht. Aber das haben wir halt im kirchlichen Bereich erledigt. Da haben wir ordentliche Gesetze, wo klar ist, unter welchen Bedingungen darf zum Beispiel die Universität XY, die von der Landeskirche beauftragt wurde, die Aufarbeitung zu machen, die Akten aus dem diakonischen Werk Z verwenden.
Was ist jetzt so deine Einschätzung als Experte? Wird es trotz all dem in den nächsten Jahren zu einer stärkeren Angleichung kommen von staatlichem Datenschutzrecht und kirchlichem? Weil ich kann mir vorstellen, dass es in manchen Bereichen doch auch eine deutliche Überforderung der Kirchen geben wird, was ganz allgemein die Rechtspflege angeht. Man kann es ja heutzutage schon beobachten. Ich habe da aus der Soziologie diesen Begriff gelernt, der brauchbaren Illegalität. Manche mögen es vielleicht eher so unter dem Sprichwort kennen, wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Also machen wir jetzt einfach mal so. Ja, und dann wird sich schon jemand beschweren, wenn es da irgendwo ein Problem gibt. Und ich habe das Gefühl, dass in der kirchlichen Praxis fast alles eigentlich unter diesem Rubrum der brauchbaren Illegalität gefasst ist.
Datenschutzrecht, auch staatliches Datenschutzrecht, funktioniert nur wegen brauchbarer Illegalität, speziell im Datenschutzrecht wegen dem Vollzugsdefizit. Also wenn man sich mal überlegt, wo überall Datenschutzrecht gelten würde, das ist quasi überall, und was da alles an Pflichten drauf zukommt, dann könntest du eigentlich nichts mehr machen. Das kriegt vielleicht eine Pfarrei hin, weil die das Rechtsamt im Landeskirchenamt hinter sich hat, die das ihnen alles zur Verfügung stellt. Aber letzten Endes gucken wir uns mal einfach die Konstellation hier an. Das Eule Magazin macht einen Podcast mit mir. Wir benutzen eine Infrastruktur eines Dienstleisters für die Aufnahme und müssen uns jetzt mal klar werden, was sind eigentlich unsere datenschutzrechtlichen Pflichten? Wer ist eigentlich gerade verantwortliche Stelle? Bin das eigentlich ich, weil ich gerade die Videokonferenz aufgemacht habe? Bist das du oder ist das die Eule UG, die den Podcast angestoßen hat? Haben wir eine gemeinsame Verantwortlichkeit? Wer muss eigentlich wen informieren? Welche Rechte, betroffenen Rechte habe eigentlich ich? Welche hast du, der du nicht vertretungsberechtigter Geschäftsführer der Eule UG ist, sondern was bist du eigentlich? Bist du da angestellt? Bist du da ehrenamtlich? Was bin eigentlich ich? Fallen wir unter ein Presseprivileg? Also wir kommen, wenn wir hier wirklich Datenschutzrecht für das, was wir gerade machen, was eine sozial völlig übliche Praxis ist. Niemand hat ein Problem damit, dass wir jetzt diesen Podcast über Dienstleister XY im Drittstaat Z aufnehmen. Niemand hat ein Problem damit, aber wir kriegen das nicht datenschutzrechtlich hin. Völlig unmöglich. Und dann könnten wir alle unseren Laden zumachen. Datenschutz funktioniert nur mit brauchbarer Illegalität und Vollzugsdefizit.
Ich erlebe es als etwas doch recht Frustrierendes und glaube, dass da irgendwie unsere Gesellschaft und unser Rechtssystem noch sehr viel lernen muss, weil meine Erfahrung ja dann doch auch ist, dass das dann ein großer Steinbruch ist, aus dem sich mal jemand einen Felsbrocken für seinen Katapult raushaut, wenn er halt irgendwas zerschießen will, auf das er keinen Bock hat. Ich denke, so ist das auch, wie wir Datenschutz dann häufig erleben, nämlich diese eine Person in der Verwaltung oder im Team oder sonst wie, die dann sagt, nee, mache ich nicht Datenschutz, und ab dann kann niemand mehr irgendetwas sagen.
Ich will jetzt auch gar nicht so mit so einem negativen da rausgehen, zu sagen, das ist einfach nur reine Bürokratie. Wenn ich mit Leuten Datenschutzkonzepte entwickle, das mache ich ja gelegentlich auch, oder Datenschutzschulungen anbiete, dann ist völlig klar, die Leute, denen man das Thema aufdrückt, die sind in kleinen Organisationen, ich mache das in der Regel für Vereine und Verbände, manchmal auch für Abteilungen in kirchlichen Behörden. Ist völlig klar, die kriegen das aufgedrückt. Da sagt dann die Chefebene, ja, hier, mach mal Datenschutz, und dann stehen die da. Die kriegen die bürokratischen Pflichten größtenteils nicht hin. Was man aber hinkriegt, ist, sich zu überlegen, was ist eigentlich das Ziel von Datenschutz? Was ist die Haltung, die ich entwickeln muss? Und dann verstehen, Datenschutz ist nicht Compliance. Datenschutz ist eine Operationalisierung, eine rechtliche Operationalisierung von unserem Persönlichkeitsrecht, von unserem Privatsphärebedürfnis, von unserer informationellen Selbstbestimmung, von letzten Endes dem, wie wir mit anderen umgehen wollen. Also es funktioniert, was wir hier machen, ohne dass wir am Ende rechtliche Probleme haben, weil wir so einen sozialen Vertrag haben. Wir machen adäquate Dinge. Du weißt, dass ich die Aufnahme, die ich bei mir hier anfertige, nicht irgendwie zweckentfremden werde. Ich habe mit dir vorher darüber gesprochen. Wie geht ihr mit meiner Aufnahme um? Wir wissen, was wir hier machen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir privat hier chatten und hinterher kommt dann im Eulefeed plötzlich, huch, ich war in einem Podcast. So funktioniert das. Datenschutz ist in weiten Teilen fairer Umgang, sich zu überlegen, möchte ich, dass andere Leute so mit meinen Daten umgehen? Und dann kriegt man auch ganz, ganz viel gemanagt. Das wird nicht das Problem lösen, dass eigentlich der soziale adäquate Umgang ist, wir benutzen alle WhatsApp. Aber es wird das Problem lösen, dass sich jemand beschwert bei einer Stelle, die dann wirklich mir auf die Finger hauen kann. Wenn ich mit den Leuten transparent umgehe und denen sage, so und so machen wir das, passt es für dich, können wir es anders für dich machen? Und dann kommt man auch, die Datenschutz-Community wird mich jetzt hauen, aber dann kommt man auch dazu, dass man sagt, okay, für dieses Einsatzfeld ist WhatsApp alternativlos, aber wir haben uns auf Rahmenbedingungen geeinigt, die für uns passen.
Vielen, vielen Dank, Felix, dass du uns mitgenommen hast in das interessante Feld des Datenschutzes. Es wird, denke ich, in den nächsten 2 Jahren wenig überraschend auch noch einige Neuerungen geben, was die Sache der Datenverarbeitung gestützt mit künstlicher Intelligenz angeht. Vielleicht sogar auch das ein oder andere Projekt in Sachen Aufarbeitung. Dann komme ich sehr gerne auch nochmal auf dich zurück, wenn wir nochmal ein detaillierteres Feld haben. Mich hat es sehr gefreut, dass du endlich mal, weil man kannte sich ja nur aus den sozialen Medien und von Artikeln, dass du mal auch im Podcast warst und mal so einen großen, großen Überblick anhand der einen EKD-Novelle geben konntest. Komm gerne wieder in den Podcast. Wer jetzt nicht genug von Felix Neumann hatte, der folgt weiterhin bitte auch katholisch.de. Dort veröffentlicht du es als Redakteur natürlich regelmäßig Artikel. Es gibt den Felix Neumann Blog und natürlich den schon erwähnten Artikel 91.eu Blog. Das wird alles auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ich danke dir, Felix.
Ja, sehr gern.
Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast Freunden, Kolleginnen und Bekannten empfehlt. Lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Liked und teilt diese Episode auch auf den Social-Media-Plattformen, damit noch mehr Menschen vom Eule-Podcast erfahren. Unsere Arbeit kannst du mit einem Eule-Abo unterstützen. Bereits ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Alle Infos dazu findest du auf eulemagazin.de/abo. Tschüss!
Tschüss!